Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge hier im Geek Talk. Heute mit dem Tobi.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, grüezi Tobi. Wieder mal Sonntagmorgen, früh.
Ja, das ist ein sehr netter Zeitpunkt für Podcastaufnahmen. Da ist man ein bisschen entspannt, da hat man gut gefrühstückt, da hat man Zeit.
Ja. Genau. Und kann in aller Ruhe, ohne irgendwelche Postboten, die da durchklingeln oder Telefonate, einen Podcast aufzeichnen.
So sieht's mal aus, genau.
Passend für unsere Sonderformate. Und da wir heute uns wieder mal in den Bereich Sonderfolgen befinden, wir hatten es ja immer wieder mal in den letzten Wochen, besser gesagt in den letzten Monaten, Tobi, davon gehabt, dass es Lücken gab, dass es Probleme gab mit dieser Cloud, mit diesen Cloud-Lösungen, Dienstleistungen wie Dropbox, OneDrive und so weiter. Und da dachten wir, graben wir doch mal was aus, was man da ein bisschen anders machen könnte.
Genau, weil wie gesagt, wie du schon eben trefflich erwähnt hast, geht es ja darum, dass man etwas sensibler sein sollte, wo man die Daten hinschickt, wo man seine Daten speichert oder grundsätzlich, wo man seine Kommunikation pflegt oder welche Plattform man wählt, um Kommunikation stattfinden zu lassen. Und da haben wir eine sehr interessante Lösung gefunden. Das ist also quasi eine Out-of-the-Box-Lösung, die sich aus Hardware und Software zusammensetzt. Und diese Firma verspricht die maximale Datenhoheit. Also das heißt, man hat auf diesem kleinen Home-Server komplett seine Kommunikationsstruktur und seine Daten vor Ort sozusagen und teilt sie gezielt mit anderen Leuten, die man dazu einladen kann, einladen möchte, zum Datenteilen, zum Kommunizieren, zum Projektmanagen etc. Also man hat quasi einen zentralen Workgroup-Server, den man relativ simpel und leicht managen kann. Und der Anspruch der Firma Protonet, um gleich mal den Namen ins Spiel zu bringen, ist halt der, die Daten sicher und mit einer maximalen Datenhoheit zu verwalten. Das heißt, man selbst ist Herr seiner Daten und kann sie selbst managen. Das ist der ganz große Claim, der quasi über dieser heutigen Sendung schweben sollte. Und wir wollen die Sendung in ein paar Hauptblöcke aufteilen. Der erste Block ist, wo wir kurz die Hardware des Gerätes besprechen. Der zweite Block ist die Software und der dritte Block ist quasi die Besprechung der Zielgruppe. Für wen ist überhaupt dieser Server geeignet? Für welche Anwendungszwecke ist das Produkt geeignet oder wo macht es Sinn, dieses Produkt einzusetzen? Das ist so der grobe Sendungsablauf, den wir uns für heute vorgestellt haben. Ja.
Wir hatten es schon das eine oder andere Mal von der Maya. Wir haben im letzten Herbst, war das, glaube ich, hast du das ein oder andere Mal in der Geek Talk-Folge, also in den News-Folgen darüber gesprochen. Das Ganze kam ja aus einer Crowdfunding-Geschichte raus. Habe ich das noch richtig im Kopf?
Genau, also die Firma Protonet an sich gibt es schon etwas länger. Aber das Produkt Maya ist also aus einer Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen worden. Und das Produkt wurde halt vorgestellt und die Leistungsdaten und die Anwendungsszenarien wurden vorgestellt, was man mit dem Produkt machen kann. Und daraus wurde auf Seedmatch eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Und letztendlich kam dabei raus, dass man 3 Millionen erreicht hat und 1.827 Investoren haben sich halt daran beteiligt, das Gerät auf den Markt zu schmeißen sozusagen oder aus dieser Crowdfunding-Aktion dieses Gerät ins Leben zu rufen.
Seedmatch, für diejenigen, die es nicht kennen, das ist etwas wie Kickstarter und ähnliche Plattformen, Indiegogo. Einfach speziell, ist das jetzt für den deutschen Bereich? Kennst du das?
Keine Ahnung, ob das jetzt ein spezielles, ob das eine spezielle Plattform ist, nur für den deutschen Bereich, kann ich ja nicht sagen. Ich weiß halt nur, dass es auf Seedmatch stattgefunden hat, diese Aktion.
Gut.
Und diese ganze Protonet-Geschichte wurde auch sehr stark durchs Netz getrieben, also Spiegel Online etc. Viele Medien haben halt über dieses Protonet-Produkt gesprochen, also über das Produkt Maya. Wo wir heute auch drüber sprechen werden. Das wurde also sehr, sehr stark durch die Blogosphäre getrieben und durch die normale Medienlandschaft, Printmedien etc. haben halt über dieses doch geniale Produkt gesprochen. Ja.
Impressum bei Seedmatch ist übrigens Dresden.
Also okay.
Könnte sein. bevor wir da noch mehr Halbwissen verbreiten, gehen wir doch zum Produkt, weil du hattest das jetzt doch einige Zeit bei dir im Test und wirst uns ein bisschen was darüber erzählen. Wie du es schön gesagt hast, gehen wir jetzt zuallererst in den Bereich der Hardware, was das Ganze überhaupt ist und was da rein verpackt wurde. Tobi.
Im Kern des Produktes steckt ein Intel Celeron mit 1,4 GHz, 2 MB Cache und 8 GB DDR3-Speicher. Und das ist auch schon relativ potent für das, was man aus dem Produkt, also für die Gesamtkomposition, Software, Hardware und optimal aufeinander abgestimmt, ist das auch schon ein relativ hoher Leistungsindex, was dabei letztendlich rumkommt. Und das Schöne ist, das Gerät ist extrem klein und kompakt. Und alle Komponenten sind passiv gekühlt. In dem Gerät findet sich kein einziges drehendes Teil. Somit ist es absolut geräuschlos. Also da wird kein Geräusch aus diesem Produkt kommen. Es ist ein absolut geräuschloses Produkt. Auch der Speicher, also der Hauptspeicher, der Datenspeicher, ist eine SSD, es ist keine drehende Platte drin. Das macht also auch das Produkt so einsetzbar, dass man es auch in Umgebungen stellen kann, wo man normalerweise keinen Server hinstellen würde. Man kann es ganz normal in das herkömmliche Büro stellen, man wird es nicht wahrnehmen von der Akustik. Mhm. Die Abmessungen sind extrem gering. Wir haben jetzt muss ich noch ganz kurz gucken, dass ich hier nichts Falsches erzähle. Wir haben
derzeit kann ich vielleicht ganz kurz die Hörer auf ihr Podcatcher verweisen oder www.geektalk.ch, da habt ihr ein Bild davon. Jetzt also als Beispiel hier ein Bild im direkten Vergleich zu einer Apple Airport Extreme.
Genau, richtig.
Mhm. Genau.
Also sind relativ identisch von der Höhe und von der Breite, also die nehmen sich nicht viel. Aber mittlerweile habe ich auch die Daten gefunden. Die Höhe ist 178 mm, die Breite ist 123 mm und die Tiefe ist 140 mm. Die Bauform ist sehr interessant. Wir haben ein Sechseck, also ein Hexagon. Und dieses Design und diese Form findet sich auch in dem Protonet-Logo wieder. Also dieses ganze Sechseck findet sich in der kompletten CI der Firma Protonet derzeit wieder. Selbst die kleine LED, die sich am oberen Ende des Gerätes befindet oder auf der Oberseite des Gerätes befindet, die ist in sechseckiger Form. Und was mich letztens sehr beeindruckt hat, wenn das Produkt normal funktioniert, leuchtet sie grün, ist ja auch normal. Und dann hatte ich vor ein paar Tagen ein Update vorgenommen auf die neue Soul-Version, die gerade rausgekommen ist, auf 2.1. Und während des Update-Prozesses ist die LED in Regenbogenfarben erschienen. Also das Produkt ist sehr detailverliebt. Man merkt dann so ein paar Sachen, dass sich da auch viel über die Detaillösungen Gedanken, dass sich die Entwickler auch darüber viel Gedanken gemacht haben. Also das ist sehr interessant, was da für viele kleine, liebenswürdige Features drin stecken in dem Produkt. Ja.
Du hast die Software-Version, also die Betriebssystem-Version angesprochen. Vielleicht müssen wir dazu sagen, Aufnahme ist heute der 25. Januar. Kommen wir nachher dazu, weil Updates gibt es fleißig, habe ich gehört.
Da kommen wir dann im späteren Block der Sendung zu. Updates gibt es fleißig, genau. Kommen wir nochmal zu den weiteren Hardware-Eigenschaften. In dem Gerät befindet sich eine WLAN-Konnektivitätsmöglichkeit B, G und N, also die aktuellen WLAN-Möglichkeiten oder Verbindungsstandards. Zweimal USB 3.0. Macht auch Sinn, kommen wir auch nachher noch zu, wozu man diese USB-Schnittstellen verwenden kann. Einmal HDMI und einmal Mini-DisplayPort. Da kamen bei mir zuerst Fragen auf, wozu HDMI und wozu Mini-DisplayPort. Habe ich direkt erstmal eine E-Mail an den Protonet-Support geschrieben. Übrigens, generell wird dort sehr schnell reagiert. Das nur mal als Hinweis, falls jemand sich das Produkt kaufen sollte und Support und einen guten und schnellen Support erwartet, der bekommt ihn auch. Also das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und da wurde mir dann geantwortet, das ist quasi eine Art, also dieser HDMI oder der DisplayPort ist eine Art Hintertür für Protonet, in Anführungsstrichen Hintertür, jetzt mal positiv behaftet. Falls dieses Produkt gar nicht mehr funktionieren sollte, falls der Netzwerkanschluss, falls der USB-Anschluss alles irgendwie blockiert ist vom System und man nicht mehr an dieses Gerät kommen sollte, ist das eine Schnittstelle, mit der man das Gerät in den Debugging-Mode versetzen kann. Und somit noch Zugriff zum System hat. Also das ist quasi eine Art Backdoor, um in das System zu kommen. aber nicht negativ behaftet, sondern positiv. Also eine Service-Schnittstelle, sagen wir es mal so. Ist mir auch neu, dass man das mit HDMI lösen kann, aber man lernt ja nie aus.
Das ist das Schöne daran. Die Technik entwickelt sich weiter und da gibt es Möglichkeiten.
Genau. Netzwerkprotokolle, sprich das Gerät SMB, AFP, WebTAF, HTTP und HTTPS. Und ja, das sind so die grundsätzlichen Hardware-Features, die das Gerät hat, die das Ganze zu einem doch sehr perfekten, kleinen, lautlosen Mini-Server hardware-seitig machen. Und das Schöne daran ist, das Gerät hat grundsätzlich ein Jahr vor Ort Service. Aufpreisoptionen kann man auch aufrüsten oder wählen, dass man halt mit 3 Jahren vor Ort Service rausgeht. Das Ganze kann man dann auf der Webpage beim Einkauf optional dazu buchen. Je nach Bedarf kann man das, wie gesagt, auf 3 Jahre erweitern.
Wie es halt so üblich ist in den Herstellern, wenn sie das anbieten, genau.
Genau, gut. Macht auch Sinn, weil die Zielgruppe von diesem Produkt ist eindeutig der Anwender, der sich nicht viel um Serverkonfiguration Gedanken machen möchte, der einfach eine Lösung haben möchte, der halt, wie gesagt, die out of the box funktioniert. Und von daher macht auch dieser Vor-Ort-Service nach meiner Meinung vollkommen Sinn, um, wie gesagt, dieses Gesamtpaket noch abzurunden.
Jo. Gibt es dazu der Hardware jetzt speziell noch was zu sagen?
Von meiner Seite aus nicht. Ich denke, die wichtigsten Dinge wurden erwähnt. Vielleicht noch zum Stromverbrauch. Standby sind 9 Watt angegeben. Das Gerät hat also eine eigene Standby-Funktion. Das merkt er und sieht er selbst, wann Aktion auf dem Gerät stattfindet und wann nicht. Dann fährt er sich runter. Und unter Volllast, also wenn richtig Betrieb ist sozusagen auf dem Produkt, dann haben wir eine 16 Watt Verbrauch auf dem Gerät. Was auch relativ oder nach meiner Meinung absolut wenig ist. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Komponenten im Allgemeinen sehr stromsparend sind. Keine drehenden Produkte drin.
Keine Lüfter.
Ja. Ist auch darauf zurückzuführen, logischerweise. Das Schöne daran ist, das Netzteil ist nicht im Gerät selbst. Es ist extern. Finde ich auch sehr genial, weil falls das Netzteil irgendwie mal kaputt gehen sollte, was natürlich vorkommen kann, muss man einfach nur das Netzteil austauschen, anschließen und schon ist man wieder im Geschäft. Ist natürlich sehr wartungsfreundlich.
Muss nicht das Ganze einschicken, wenn da was
wäre. Ich hatte es ja letztens erst mit der AirPort Extreme. Das Netzteil ist dort eingebaut. Tja, konnte ich halt nichts machen. Gerät kaputt, mehr oder weniger einschicken. Wäre es extern gewesen, austauschen, man ist wieder sofort im Spiel.
Ja, das ist der große Vorteil von den externen Geschichten.
Genau.
Dann würde ich doch sagen, wenn wir mit der Hardware durch sind, gehen wir in das zweite Kapitel ein. Und da, wie vorher schon erwähnt, das Betriebssystem, generell die Software, was kann es, auf was basiert es?
Genau, also basieren tut es auf ein Linux-Derivat. Es basiert quasi auf das stabile Linux-System. Die Software nennt sich SolOS und das ist quasi auch der Unterclaim, ist quasi die neue gute Seele deiner Projekte. Das ist quasi der Brand, der über SolOS schwebt. Und das ist ein Server, mit dem man eigentlich Projektmanagement extrem gut betreiben kann. Das ist quasi so der Hauptclaim, wie ich eben schon sagte, der darüber schwebt. Ich sehe das Produkt nicht in erster Linie als hochgradigen Datenserver, wo man jetzt riesige Datenmengen draufpacken kann, soll oder muss. Ich sehe ihn eher als Kommunikationsstation, wo man natürlich auch Dateien, die halt in der Kommunikation anfallen, wie Bilder, Texte, PDF-Dateien etc. anfallen und sie natürlich dann auch zentralisiert mit managen kann. Aber ich sehe es jetzt nicht darin, irgendwelche riesige Datensammlungen zu verwalten. Ich sehe es eher als den perfekten Projektserver, Kommunikationsserver, wo die dazugehörigen Dateien mitverwaltet werden können. Das erklärt dann auch den geringen Speicherplatz, den Protonet halt in verschiedenen Ausbaustufen anbietet. Wie gesagt, das ist kein Datenserver in dem klassischen Sinne. Da sehe ich jetzt auch nicht die Zielgruppe drin. Das ist mein Empfinden, den ich zu diesem Server habe.
Den würde man ja dann auch anders ausstatten, denke ich.
Davon ist auszugehen, ja. Genau. Also wie gesagt, die SoloS-Software ist die Seele des Servers und die Seele der Projekte sozusagen. Und es gibt da noch eine App dazu, da gehen wir nochmal später zu, eine iOS-App, wozu diese App da ist. Ich glaube, an dieser Stelle würde das jetzt nicht so gut reinpassen, das zu besprechen. Sprechen wir mal generell über die Features von SoloS. Liegt im Moment in der Version 2.1 vor, wird kräftig weiterentwickelt und werden zeitnah Features dort eingebaut. Das Schöne bei Protonet ist auch, dass sie sehr stark auf ihre Community hören, sehr stark auf ihre User hören, was wollen sie in SoloS reinhaben, und sie nehmen wirklich auch sehr stark Bezug auf das Feedback und setzen das sehr schnell um. Also es ist eine absolut zeitnahe Umsetzung von Feature Requests, die dort vorliegen. Ich hatte letztens ein kleines Feature, was ich gerne reinhaben wollte, und schwupps, ist es in 2.1 drin, wurde sofort übernommen. Also der Kontakt mit der Community, mit den Usern ist sehr nah, wird sehr schnell und sehr zeitnah gepflegt. Das ist also eine sehr tolle interaktive Kommunikation, die da stattfindet.
Das ist schon mal schön, ja.
Wenn man genau, kommen wir zu eigentlich der ersten Funktion, die für mich sehr wichtig ist, und das ist die Backup-Funktion. Backup. Die ist jetzt ganz neu in 2.1. Wie gesagt, man hat zwei USB-Ports, die sich auf der Unterseite befinden. Dort kann man entweder eine Festplatte anschließen oder einen USB-Stick, also einen Datenträger im allgemeinen Sinne. Und man hat jetzt in den Menüeinstellungen die Möglichkeit, direkt seine komplette Maya-Box dort zu sichern per Mausklick. Ohne irgendwelche kryptischen Befehle über das Terminal etc., sondern ganz einfach über die Web-Oberfläche kann man den kompletten Inhalt dort sichern. Und das macht Sinn, das ist wichtig, falls man noch irgendwo Datenverlust hat oder das Gerät kaputt geht, dass man sofort einfach den USB-Stick nimmt und dann am neuen System, einer neuen Box weiterarbeiten kann und das Ganze wieder zurücksichern kann.
Auch da ein schneller und einfacher Wechsel vollziehen kann.
Genau. Datensicherheit ist einfach, oder Backup ist einfach wichtig, das haben wir auch immer wieder betont, macht regelmäßig eure Backups, und gerade in so einem System, wo halt wirklich zentrale Kommunikation und zentrales Projektmanagement stattfindet, ist nach meiner Meinung eine Backup-Funktion das Allerwichtigste.
Unbedingt.
Und sie sollte leicht zu bedienen sein.
Das kommt dazu, automatisiert und oder eben ganz leicht zu bedienen.
Genau. Gut, dann gibt es diese sogenannten Groupware-Funktionen. Die sind mit folgenden Unterpunkten unterteilt. Man hat einmal den Gruppenchat. Das heißt, man kann halt Nutzer auf dem System anlegen. Das funktioniert relativ simpel. Man richtet den Nutzer mit einer gewünschten E-Mail-Adresse ein. Dann bekommt der Nutzer vom System eine E-Mail zugeschickt, loggt dich auf der Maya ein, auf dem Protonet-System, und vergibt dann sein eigenes Passwort. Also der Nutzer, der Mitbenutzer auf dem Maya-System, und dann ist er quasi freigeschaltet und kann die von Ihnen oder die man Ihnen zugewiesenen Rechte, kann dann quasi auf der Maya mit den Rechten arbeiten. Das heißt, der Administrator, der die Protonet-Box oder der die Maya-Box eingerichtet hat, gibt dem Mitbenutzer quasi Rechte, in welche Gruppe er kann, welche Daten er benutzen kann, in welche Aufgaben ihm zugeteilt worden sind oder in welcher Aufgabenverwaltung er drin steckt etc. Das kann halt der Administrator verwalten und kann somit Gruppen definieren, Mitbenutzer definieren und kann das Ganze pflegen und quasi auf der Box vornehmen, die Einstellungen. Und wie gesagt, der Gruppenchat ist dazu da, in einer Projektgruppe gemeinsam zu kommunizieren. Angenommen, es gibt jetzt eine Projektgruppe Podcast, Geek Talk, da sind die Teammitglieder drin, und in diesem Chat können dann die Teammitglieder, die sich in der Gruppe sind, untereinander kommunizieren. Und das finde ich auch genial, weil das erspart die E-Mail-Geschichte, die E-Mail-Listen. Also man hat wirklich einen kompletten Ablauf der Kommunikation. Und die Kommunikation verlässt nicht einen zentralen Ort. Sie befindet sich auf der Box, und somit ist die Datenhoheit gesichert. Zudem, wenn man den Leuten vertrauen kann, die sich in der Gruppe befinden. Wenn natürlich die Inhalte auskopiert werden, dann ist natürlich die Schwachstelle der Mensch, der sich in dieser Gruppe befindet. Aber es liegt halt nicht an dem System sozusagen.
Wie vielfach der Mensch, genau.
Genau. Genauso gibt es eine Aufgabenverwaltung, die auch gruppenorientiert ist. Also ich kann innerhalb dieser Gruppe eine Aufgabenverwaltung erstellen und kann dementsprechend Aufgaben zuweisen und verwalten. Zum Beispiel der eine macht, jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel Podcasting, der eine schreibt die Shownotes, der eine schreibt die, der schneidet etc. Und das Ganze wird dann da halt verwaltet und innerhalb von diesen Gruppenmitgliedern kann man dementsprechend Aufgaben zuweisen. Und das Ganze kann man dann auch verknüpfen mit Terminverwaltung und das auch wieder gruppenorientiert und projektorientiert. Und in dem ganzen Wirrwarr der Organisation, Verwaltung, Terminverwaltung, Kommunikation, fallen natürlich auch Dateien an, wie zum Beispiel Texte, Bilder oder auch vielleicht auch im Podcasting, wie wir es ja teilweise auch ausprobiert haben, Audiodateien, wenn sie lokal aufgenommen werden. Und das Ganze kann man wiederum in einer Gruppe, in einem Rechtemanagement so verwalten, dass man der Gruppe auch Dateien zuweisen kann oder Ordner zuweisen kann. Und das befindet sich dann in der Oberfläche in einer Ordnerstruktur. Also ein komplett rundes System von der Kommunikation bis hin zur Dateiverwaltung. Und das halt rechte- und gruppenorientiert.
Und wenn ich dich richtig verstanden habe, das Ganze funktioniert dann eben in, sagen wir so, in einer kleinen Gruppe, die sich lokal an einem Ort ist, oder geht das auch nach draußen?
Nee, es befindet sich alles auf dieser Box. Also die sämtlichen Daten befinden sich von der Kommunikation bis zur Verwaltung auf dieser Box. Wenn natürlich jemand die Dateien herunterkopiert und sie dann verteilt, ist das ein Problem, das sich innerhalb der Gruppe befindet. Aber das kannst du ja nirgends ausschließen.
Du hast während des Gesprächs jetzt angesprochen, dass das Ganze eben nicht nur eben zentral von einem Ort genutzt werden kann, sondern dass auch darüber hinaus, also dass Teams mitarbeiten können, die vielleicht wie wir jetzt uns nicht lokal vor Ort befinden, sondern verteilt über den Globus. Gut, Europa. Also da, wo Deutsch gesprochen wird.
Da, wo du einen Internetanschluss hast, kannst du quasi auch auf das Gerät zugreifen und der Internetanschluss schnell genug dafür ist, ganz klar. Also du kannst quasi von jedem aktuellen Webbrowser auf diese Box mit deiner E-Mail als Identifikation und deinem Passwort zugreifen und kannst quasi deine Projekte managen, egal wo du bist. Also die Gruppenkommunikation kann weltweit mit einem Internetpasswort stattfinden, wobei die Dateien in der Box zentral liegen. Und auch die komplette Kommunikation und die Daten befinden sich zentral auf der Box. Nur die Kommunikation kann weltweit stattfinden, logischerweise. Der zentrale Dreh- und Angelpunkt ist diese Maya-Box. Und dann hat man halt die Möglichkeit, was nach oben drauf kommt, diese Cloud-Features. Das heißt, Dateien, die du in den Ordner Sync-Ordner packst, also wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du bist der Administrator der Box und hast das halt so eingerichtet, dass du den Sync-Ordner hast und hast auf verschiedenen Geräten die Box als Ordner eingerichtet. Das geht zum Beispiel beim Finder über die, also wenn ich jetzt über macOS spreche, über die Finder-Funktion, dass ich einen WebDAV-Ordner einbinden kann oder auch lokal, dann geht das etwas schneller, dann geht das über das AFP-Protokoll. Und alles, was ich in diesen Ordner packe, wird synchronisiert. Das heißt, wenn ich jetzt auf einem anderen Rechner auch ein WebTAF-Verzeichnis aktiviere, greife ich dann zentralisiert über diesen Sync-Ordner zu. Das heißt, er synchronisiert das automatisch hin und her. Und je nachdem, lokal nimmt man AFP, dezentral übers Netz nimmt man dann dementsprechend WebTAF als Standard. Und das ist halt das Schöne, man hat quasi seine eigene kleine Cloud und man muss jetzt nicht irgendwelche Drittanbieter nehmen wie Dropbox, OneDrive etc.
Was es ja, doch noch alles gibt, ja.
Wo man ja halt nicht genau weiß, was wirklich mit seinen Daten passiert. Also man verliert die Datenhoheit und man hat keine Transparenz, was machen die mit meinen erstellten Daten. Und in gewissen Bereichen ist das natürlich kritisch, wenn ich da jetzt mit Firmendaten hantiere, Firmendokumenten hantiere, ist es extrem kritisch, das jetzt irgendwo anders hingeben zu müssen.
Ich wollte gerade sagen, da kommen wir gleich zu unserer dritten Hauptkategorie, in die Zielgruppe, wo das Ganze dann hinzielt. Sehe ich das richtig?
Das ist soweit richtig, genau. Aber das geht vielleicht noch etwas zu schnell, um zu dem dritten Punkt zu kommen, weil wir sollten noch mal darauf eingehen, was zum Beispiel die iOS-App kann, die ich eben angesprochen habe, also den Messenger. Man hat ja, wie gesagt, die Möglichkeit, im Gruppenchat zu kommunizieren. Das hat man wahlweise, wie gesagt, in einer Gruppe. Oder man hat halt die Möglichkeit, auch direkt zu kommunizieren. Also alle angemeldeten Nutzer, die sich auf dieser Box befinden, können untereinander kommunizieren. Und sämtliche Kommunikation verlässt sozusagen nicht den zentralen Punkt, also verlässt nicht die Maya, sondern bleibt als Protokoll auf der Maya liegen. Und das mag ja auch immer ganz toll und schön sein, wenn man einen Webbrowser hat und man kann sich dort einwählen ohne Probleme, aber auf den Endgeräten, auf den iOS-Geräten ist es natürlich schön, wenn man eine native App hat. Und der Protonet Messenger ist halt dafür da, dass man halt in einer nativen iOS-App den gleichen Kommunikationskomfort hat, wie man im Webbrowser hat. Also das heißt, man sieht die angemeldeten Nutzer, man kann direkt mit ihnen in Kontakt treten über den Protonet Messenger. Den gibt es halt sowohl als auch für das iPhone als auch für das iPad. Und das ist einer von vielen Apps, die noch rauskommen. Oder der Protonet Messenger ist schon draußen und demnächst werden halt immer weitere Apps entwickelt. Also dieses ganze Projekt SoloS mit den angeschlossenen iOS-Apps wird sich demnächst weiterentwickeln und das Ganze wird weiter nach vorne gebracht mit mehr Features, mehr Funktionen und so weiter und so fort.
Wie wir im Vorgespräch herausgefunden haben, meine Standardfrage hier, Android und Windows Phone Apps, da hast du keine Ahnung. Und gibt es auch keine Kommunikation aktuell, so viel wir gesehen haben, auf der Protonet-Seite?
Da gibt es noch keine Kommunikation von Protonet bisher, aber ich glaube, das wird eher im Moment auf iOS stattfinden, das Hauptaugenmerk. Ich könnte mir vorstellen, dass im zweiten Atemzug dann irgendwann auch eine Android-App kommen wird, aber das kann ich jetzt nicht genau sagen. So tiefe Einblicke habe ich nicht in das Unternehmen Protonet.
Müssen wir mal nachfragen, genau.
Müssen wir mal anklingeln.
Gut, gibt es zu den Cloud-Features, weil es gab zu der iOS-App-Geschichte noch was dazu, oder können wir dann in die Zielgruppe übergehen?
Ja, wir können noch erwähnen, dass es im Einrichtungsmanager von SoloS die Funktionen gibt, wo genau erklärt wird, wie man in macOS das Ganze verbindet. Das heißt, da gibt es entweder die Möglichkeit, das mit Bordmitteln zu tun, also mit den Mitteln, die mir macOS zur Verfügung stellt, über den Finder. Oder es gibt eine App, die man auch automatisch runterladen kann, wo man dann automatisch einen Link bekommt in der Web-Oberfläche und wo man quasi dann eine kleine App, die sich in der Menübar zu Hause fühlt sozusagen, wo man dann dort nochmal die generellen Funktionen hat des Sync-Ordners und so ein kleines Utility hat, wo man mit umgehen kann und arbeiten kann. Das muss man selbst wissen, ob man mit Bordmitteln arbeiten will oder ob man eine kleine Menübar-App haben möchte. Das ist eine Geschmackssache. Letztendlich sind die Funktionen und was dabei rumkommt, das Gleiche. Anzumerken ist noch, was wir zum Beispiel auch sehr geschätzt haben in der Vergangenheit, wenn man das Gerät lokal im Einsatz hat und man möchte eine Datei teilen, hat man nicht das Problem wie bei den klassischen Diensten wie Dropbox oder OneDrive, wo man ja selbst erst die Datei hochladen muss, logischerweise, weil man ja weil man den Server ja nicht lokal stehen hat. Und dieser Vorteil, dass man die Maya-Box halt lokal stehen hat, der ist also zumindest einer von beiden, der die Datei teilen möchte, ist immens, weil man speichert einmal das Ganze via AFP auf die Box. Und das geht sehr zügig, ist ja lokal. Und nur derjenige, der das runterladen muss, der muss natürlich das Ganze einmal durchs Internet schleifen und auf sein Gerät speichern. Aber man spart einen Weg sozusagen. Und das ist eine immense Zeitersparnis.
Zumindest bei uns, vor allem auch hier im Geek Talk, ganz extrem, weil ja bei dir die Spur am längsten dauert. Wegen, wissen wir ja, Internetleitung.
Langsames DSL, ja, das ist halt nicht die Welt. Wir leben halt nicht in der Schweiz, wo es so zügiges DSL gibt.
Ja, ein großer Vorteil eben für uns, weil wir so viel schneller an, oder besser gesagt, ich so viel schneller an deine Daten komme und dann schneller ans Schneiden gehen kann.
Man spart quasi die Hälfte an Zeit, in dem Fall.
War sogar noch ein bisschen mehr, wie wir herausgefunden haben.
Genau. Und das macht absolut Sinn, das Ganze lokal stehen zu haben in dem Sinn. Man spart viel, viel Zeit und das macht bestimmt nicht nur in unserem Fall Sinn, sondern auch in vielen, vielen anderen Anwendungsszenarien. Das zweite Feature, was bei vielen natürlich, bei vielen klassischen Dropbox-Diensten, da ist schon bei vielen anderen klassischen Cloud-Diensten der Fall ist, dass man Dateien mit einem öffentlichen Link teilen kann. Das bedeutet, man speichert was auf der Maya und hat dann über die Oberfläche die Möglichkeit, einen öffentlichen Link freizugeben. Den kann man dann in einer E-Mail einfügen oder in den sonstigen Diensten, wo man was mit jemandem teilen möchte und hat den gleichen Vorteil. Man hat es sofort hochgeladen, Anführungsstrichen, und man kann es sofort bereitstellen, weil man halt den direkten lokalen Zugang hat zu dem eigenen Server. Und man weiß auch genau, was mit der Datei mehr oder weniger passiert. In dem Falle, man hat sie dort liegen, man kann sie dann danach wieder löschen. Man kann sie direkt und dediziert einen Partner zur Verfügung stellen. Und wenn der die Datei wieder runtergeladen hat von der Box, kann man sie wieder löschen. Man weiß, dass sie gelöscht ist. Man hat ein besseres Gefühl, als wenn man die einmal zu Dropbox hochspielt. Und wer weiß, was dann mit dieser Datei passiert. Gilt nicht nur für Dropbox, gilt auch für alle anderen Cloud-Dienste. Das so zu den Cloud-Funktionen.
Dann probiere ich es ein drittes Mal.
Ja, alle die guten Zielgruppe. Alle guten Dinge sind drei. Zielgruppe. Ja, da gibt es, denke ich, sehr, sehr viele und große Zielgruppen, die sich wunderbar mit diesem Gerät ihr Leben erleichtern können. Global sind es alle diejenigen, die nicht viel Ahnung haben von Technik, die mehr die Anwender sind, die quasi mit einem Knopfdruck sofort out of the box einen Groupware, einen Personal Server zur Verfügung haben möchten, die nicht sich mit langen Installationen auseinandersetzen möchten, die sich nicht mit sicherheitsrelevanten Einstellungen auseinandersetzen möchten und vielleicht immer noch das Gefühl haben, auch wenn sie sich durch 2000 Handbücher geprügelt haben, vielleicht immer noch das negative Gefühl haben, habe ich das Ding jetzt wirklich sicher und gut konfiguriert? Also für diejenigen ist das richtige Produkt. Das sind halt die klassischen Anwender.
Du hast es gut beschrieben. Nicht nur, dass sie das Wissen nicht hätten, sondern dass sie vielleicht auch die Zeit nicht haben, sich darauf einzuarbeiten oder nicht das Geld dafür ausgeben möchten, dass das jedem für sie tut. Das ist einfach ein Ding, das sie haben, kaufen, das funktioniert.
Genau, sie wollen ja halt nicht Geld verdienen mit einer Konfiguration an irgendwelchen Servern, sondern sie wollen mit ihrer eigentlichen Arbeit Geld verdienen. Und das ist halt bei den meisten Leuten nicht IT, sondern das ist halt das Produkt als Werkzeug zu benutzen und die Maya als Ergänzung ihrer IT-Struktur zu sehen und als Produktivwerkzeug zu sehen und als mehr oder weniger wartungsfreies Werkzeug zu sehen. Es soll halt quasi ein neues Teammitglied im Projekt sein, ein Teammitglied, was alle miteinander verbindet. Und da sehe ich ganz eindeutig an erster Stelle Werbeagenturen, PR-Agenturen, die zum Teil auch mit Externen zusammenarbeiten, die zum Teil dezentral arbeiten, wo nicht alle in einem Büro sitzen, aber dennoch ein zentrales Projektmanagement haben müssen. Und das ist quasi auch für mich der Hauptanwendungsfall. Und das sieht man auch an der Ausrichtung von Protonet. Im Moment ist Protonet unterwegs und besucht einige große Werbeagenturen und stellt selbst vor Ort ihr Produkt vor und zeigt ihnen, was man halt mit der Power von Maya so alles anstellen kann. Und da ist es ja auch so, dass viele ein Großraumbüro haben, wo dort viele Menschen miteinander arbeiten. Und da macht auch gerade wieder dieser geräuschlose Einsatz Sinn, dass das Gerät halt wirklich einfach mit in diesem Büro stehen kann, ohne dass man jetzt einen extra dedizierten Raum haben muss, wo dieser traditionelle laute Server steht, der abgeschottet werden muss durch die Lüfter und so weiter. Das Gerät kann man einfach irgendwo mit platzieren und es fällt kaum auf. Jedenfalls akustisch nicht. Optisch fällt es schon auf, aber akustisch nicht.
Also heißt das, wird dann wahrscheinlich beim Chef auf dem Schreibtisch landen.
Wie auch immer. Und wie gesagt, es symbolisiert ja dann auch durch diese markante Form, hier sind meine Daten drauf und es gibt auch so diese Präsenz der physischen Anwesenheit dieses Produktes irgendwie auch so noch das zusätzliche Gefühl, so unterschwellig, hier sind meine Daten drauf, hier habe ich den Zugriff auf das Produkt oder auf die Daten, die sich drauf befinden. Das ist noch so ein, denke ich, auch noch so eine psychologische Geschichte. Mhm. Finde ich jetzt, also was es noch so vermittelt durch die Anwesenheit des Servers im gleichen Büro. Also wie gesagt, als ersten Anwendungsfall sehe ich, wie gesagt, ganz stark Werbeagenturen. Als zweiten Anwendungsfall sehe ich Rechtsanwälte, die untereinander oder im Büro oder von außen auf ihre Daten zugreifen wollen und auch ein relativ sicheres Management oder nicht nur relativ, sondern ein sicheres Management ihrer Daten haben wollen, wo man halt auch sieht, genau wie sich gewisse Verfahren, Prozesse etc. verhalten, wo ein Kontakt mit der Rechtsanwaltsgehilfin stattfinden muss, wo man halt Notizen hat, wo man halt auch einen Ablauf hat, chronologisch hat, wie sich ein Fall, wie sich ein Verfahren oder ein Prozess entwickelt, wo man ganz einfach auch begleitend zu einem Prozess eine Notizstruktur hat in einem Projekt. Und man sieht auch auf der Protonet-Seite, dass viele Rechtsanwälte Referenzkunden sind. Da gibt es auch einige nette Videos, wie zum Beispiel auch gerade bei Rechtsanwälte, die Maya quasi so ein bisschen das Ganze erleichtert und sie ein neues Teammitglied im Büro ist. Und im Bereich Freelancer sehe ich auch ein ganz großes Anwendungsszenario. Freiberufler, die sich immer wieder mal mit anderen zusammenschließen müssen, kurzfristig, um Projekte zu regeln, wo sich dynamische Gruppen entwickeln, wo man in eine gemeinsame Struktur finden muss, um ganz einfach Dinge zu erledigen und Projekte zu stemmen, finde ich dieses Projekt sehr interessant, weil man wirklich individuell, instantan eine Gruppe bilden kann und sofort gemeinsam an einem Projekt arbeiten kann. Sehe ich das eigentlich als ideales Produkt, weil man ohne langes Installieren und Machen sofort eine Gruppe gebildet hat und sofort eine Plattform hat. Und zum Letzten würde ich sagen, Vereinsmanagement. Also wenn man jetzt einen Verein hat, tja, vom Schützenverein bis zum Rosenzüchterverein oder was auch immer. Kaninchenzüchterverein, was auch immer, was es da alles gibt, wo es eine gewisse Vereinsstruktur gibt, die ja irgendwo eingehalten werden muss. Vereinsmeierei in Deutschland wird ja sehr groß geschrieben. Vom Kassenwart bis zum Vereinssprecher, was es alles gibt und wo gewisse Kommunikationsstrukturen einfach eingehalten werden müssen und Hierarchien eingehalten werden müssen, sehe ich persönlich diese Maya als das zentrale Kommunikationstool und Kommunikationsplattform, wo auch dementsprechend immer wieder nachvollzogen werden kann, was wurde an den und den Tag besprochen, was wurde dann festgelegt, welches Mitglied hat da ein Veto eingelegt, etc. Was ja auch manchmal, wenn es innerhalb von einem Verein Probleme gibt, sehr wichtig ist, das lückenlos nachvollziehen zu können. Was wurde dann und dann beschlossen, was wurde dann gesagt, was hat Mitglied 1 gesagt, was hat Mitglied 5 gesagt. Und da sehe ich wirklich einen großen Anwendungsbereich, dass man das Ganze digital macht. Man muss sich nicht wegen jeden Furz und Feuerstein zusammensetzen und eine Vereinssitzung einberufen. Man kann gewisse kleine Besprechungen oder gewisse kleine Projekte wirklich auch zentral auf so einem digitalen Tool machen. Und sehe ich einen großen, großen Anwendungsbereich.
Generell eben gesagt, Bereiche, wo auch vor allem auf Datenschutz Wert gelegt wird, wo man eben weiß, wo dann die Daten liegen, dass sie da nicht irgendwie nach weiß ich wo auf dem Server liegen, gehen und Einsicht bekommen von anderen, genau. Je nachdem.
Genau. Also Datenhoheit ist das große Zauberwort, was über diesem Produkt schwebt, genau.
Wie üblich gehen wir natürlich auch noch auf den Preis ein. Auch heute wieder Stand 25. Januar 2015. Was kostet dann überhaupt so eine Maya, Tobi?
Ja, also der Einstiegspreis liegt im Moment in der 256 GB SSD-Variante. Also es gibt nur SSD. Macht auch Sinn, aber alles schon wegen besprochen. Leise. Warum, weswegen? Liegt das Gerät bei 1.413,28 €. Die Preise sind alle inklusive Mehrwertsteuer und inklusive Versand. Auf der Webseite sind sie ohne Mehrwertsteuer angegeben, weil natürlich auch die Zielgruppe mehr die Firmen sind, kleine, mittelständische Unternehmen etc. Deswegen sind die Preise wahrscheinlich auch ohne Mehrwertsteuer angegeben, da ja die Mehrwertsteuer bei Firmen weniger interessant sind, weil es ja ein durchlaufender Posten ist und weil man das Gerät ja absetzen kann. Aber da wir ja auch Privatkunden mit unserem Podcast erreichen, geben wir die Preise mit Mehrwertsteuer an. Wie gesagt, das ist der Preis für die 256er-Variante. Dann geht es weiter mit der 512 GB-Variante. Da liegen wir bei 1813,28 € inklusive Mehrwertsteuer. Und dann gibt es die Top-Version mit einem Gigabyte SSD-Speicher. Da liegen wir bei 2313,28 € ebenfalls inklusive Mehrwertsteuer. Und das mag am Anfang etwas erschreckend klingen mit dem Preis. Und wenn man das Ganze nur als Hardware-Produkt sehen würde, ist es aber nicht, weil das Ganze ist ja ein Komplettkonzept. Das heißt ja, man hat ein Out-of-the-Box-Produkt aus Software, aus Hardware, was eine Gesamtkomposition ergibt. Und man löst Probleme mit dem Gerät und man hat eine absolute Datenhoheit und man benötigt keinen extra Techniker, keinen EDV-Administrator, der dieses Gerät betreut. Man kann es selbst betreuen aufgrund der wirklich sehr einfach zu bedienenden Web-Oberfläche und der Management-Einstellungen, die man wirklich selbst schnell und einfach bedienen kann, wenn man den Support benutzt, den man hat, wenn es Probleme geben sollte, wenn man die ganzen Videos sich anschaut, die es auf der Protonet-Seite gibt. Es gibt einen YouTube-Kanal, wo viele Videos sind, viele Tutorials, wie man das Gerät effizient und gut benutzen kann. Ist man, denke ich, mit diesem Produkt gut aufgestellt, gerade wenn man ein kleines Unternehmen hat und nicht die Power hat, jetzt extra noch großartig EDV-Administratoren einzustellen oder noch Großdienstleister mit Geld zu bewerfen. Weil wenn man das alles mit einbezieht, ist das Produkt nahe schon günstig, würde ich sagen.
Wollte ich gerade sagen, zum Glück hast du dich korrigiert, sonst hätte ich jetzt das einwerfen müssen. Gut, das ist auch wieder ein bisschen wahrscheinlich aus der Sicht von einem Schweizer. Mit dem Bedenk, dass eben da ja eine Einjahres-Vor-Ort-Garantie mit drin ist, ist das gar nicht so teuer. Im Gegenteil, ist eher in Richtung günstig. Und vielleicht noch zu deinen Preisen. Du hast ja gesagt, man kann ja insgesamt eine 3-Jahres-Vor-Ort-Garantie dazu kaufen. Die ist jeweils 209 €, die da noch dazukommen.
Genau, das macht, denke ich, auch Sinn. Gerade im professionellen Umfeld und als Produktivsystem macht das absolut Sinn, das auf 3 Jahre optional zu erweitern. Und das ist nochmal eine kleine Analogie zum Verkaufspreis. Wenn ich überlege, was Techniker kosten können im IT-Bereich, da geht es teilweise bei 100 € die Stunde los und nach oben keine Grenzen gesetzt. Also bei uns liegt so im Schnitt ein IT-Techniker, je nach Qualifikationsstandard und je nach Bedarf, muss man natürlich dazu sagen, wie gesagt, zwischen 100 und 170 €, das sind so die Schnittpreise bei uns in Deutschland. Und 10 Stunden sind schnell rum und von daher denke ich, ist diese Box mit der Lösung, die dort angeboten wird, schon günstig.
Was ich gerade entdeckt habe auf der Webseite, das wird sicherlich den einen oder anderen potenziellen Kunden interessieren. Ganz links unten gibt es so einen Ribbon, Soul 2.0 Live Demo. Da kann man sich das Ganze anschauen im Webbrowser, wie das funktioniert und eben, du hast ja schön beschrieben, was man da alles machen kann. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, weil gerade jetzt erst gesehen, aber ich durfte ja bei dir mal drauf und habe mir das ein bisschen anschauen können und wir haben die eine oder andere Datei rübergeschickt und ein paar Messagen-Geschichten darüber gemacht.
Genau, du hattest ja quasi die richtige Live-Erfahrung auf einem Live-System sozusagen.
Live vor Ort, genau. Gut, aber eben für die Interessierten, da unten links gibt es so einen orangen Ribbon. Draufklicken und ausprobieren.
Genau, also noch zu der Oberfläche, so die Erfahrungen, die ich bisher hatte, nach den paar Wochen, die ich sie im Einsatz hatte. Sie ist sehr strukturiert, sehr, sehr aufgeräumt, minimalistisch. Man hat sich bewusst beschränkt auf die Main Facts, die man braucht und die man hat in dem System. Man findet sich sehr schnell zurecht. Sie ist performant, sie funktioniert gut, sie hat keine großartigen Lags oder Unterbrechungen. Also das Look and Feel des Systems ist schon großartig, muss ich sagen. Und es wird ständig weiterentwickelt. Also es kommen ständig neue Funktionen rein. Das macht das Ganze so interessant.
Rundet es dann noch ab. Gibt es sonst irgendwas noch, was du dazu sagen möchtest?
Im Moment nicht. Ich denke, wir haben also einen sehr guten Überblick erzeugt über das Produkt und wer sich näher damit auseinandersetzen möchte, dem würde ich raten, auf die Protonet-Webseite zu gehen, sich das genauer anzuschauen und auch auf die Demo zu klicken oder sich auch den YouTube-Kanal anzuschauen. Und wer noch detaillierte Fragen hat, die wir vielleicht jetzt noch nicht beantwortet haben, der sollte sie bitte zentral in die Kommentare packen unter diese Sendung. Und wir versuchen sie dann zeitnah zu beantworten. Und wenn es sehr viele interessante Fragen sind, die wir vielleicht nicht wissen, dann nehmen wir mal Kontakt mit Protonet auf und setzen uns direkt mal mit dem Hersteller auseinander. Vielleicht ergibt es sich ja auch, dass wir eventuell mal einen Entwickler oder vielleicht sogar den Firmengründer mit in ein Interview holen könnten. Wäre so eine Idee, die sich bei mir im Moment spontan so ergeben hat.
www.geektalk.ch, da findet ihr die Folge, wo ihr dann das Ganze drunter schreiben könnt. Genau.
Genau. Abschließend vielleicht noch zu sagen, das Produkt ist komplett in Deutschland entwickelt worden. Die Firma sitzt in Deutschland, sie sitzt in Hamburg und auch die Produktion findet komplett in Deutschland statt. Also die Hardware wird komplett in Deutschland zusammengesetzt, vom Gehäuse bis zur Platine. Wird sie hier quasi zusammengeführt. Natürlich sind die Platinen importiert, ganz, ganz klar. Aber die Inkredenzien und das Chassis und was man halt so benötigt, um diesen Protonet-Server ins Leben zu rufen, das wird alles in Deutschland zusammengefügt oder assembliert quasi in Deutschland, in Hamburg. Und auch dieses ganze Management der Boxen, das findet auch alles in Deutschland statt.
Dann danke ich doch wieder mal, Tobi, für ein interessantes Gadget. Oder besser gesagt, Gesamtprodukt ist ja nicht nur das Gadget, sondern eben, wie du gesagt hast, auch die Software, die da mit reinspielt.
Das ist ja das Wichtigste mit an der ganzen Box, weil die Hardware ist mehr oder weniger Standard-Hardware. Nur die Zusammensetzung und die Detailverliebtheit machen das ganze Produkt so einmalig. Das Zusammenspiel aus Hardware und Software.
Jetzt sind wir sehr gespannt, was unsere Hörer dazu meinen und uns für Kommentare hinterlassen. Lass es uns wissen und wie immer, vielen herzlichen Dank dir, Tobi.
Ja, ich bedanke mich auch bei dir und war heute ein bisschen einseitig von meiner Seite. Du hast dort leider dich nicht so, weil du die Box da nicht vor Ort stehen hast, wird es wahrscheinlich heute ein bisschen mehr von meiner Seite mehr ein Monolog gewesen sein.
Mach dir keine Gedanken, ich habe ja aufgeholt mit meinen eigenen Folgen über Weihnachten, Neujahr. Das passiert, es gleicht sich irgendwann übers Jahr wieder aus.
Ja, okay. Ich bin halt im Moment sehr angetan von der ganzen Box und da musste es einfach mal raus und ich musste das einfach mal mit dir verpodcasten.
Passt so. Okay. Perfekt.
Okay.
Wie immer, lieber Hörer, wenn du uns hörst, morgens, mittags oder abends, wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Hört mehr Geek Talk.